Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ups, piepst das jetzt nur in meinem Ohr? Ja, ich glaube. Ui. Ja, freue mich, dass ich heute Morgen hier bei euch sein darf, mit euch zusammen nachdenken darf über unseren blinden Fleck. Ihr seht die Überschrift meiner Predigt schon hier hinten an der Wand. Wir haben gerade eben dieses Lied gesungen: Vater Gott, ich frag mich, wie ich leben konnte ohne Wissen. Manchmal ist das so genau unsere Frage. Wie konnte es sein, dass ich das nicht gewusst habe oder dass ich das nicht gesehen habe? Es sind oft im Alltag ganz banale Situationen. Mütter kennen das. Mama, ist noch ein Joghurt im Kühlschrank? Ja, guck mal hinten rechts. Mama, da ist kein Joghurt. Doch, da ist ein Joghurt. Mama, da ist kein Joghurt. Und dann macht Mama den Joghurt, den Kühlschrank auf und greift zu dem Joghurt und sagt, da ist dein Joghurt. Ich sehe, es geht nicht nur Kindern so. Oder wir suchen den Autoschlüssel und der Schlüssel liegt eigentlich immer an derselben Stelle, aber heute eben nicht. Und dann fangen wir an zu suchen und stellen alles auf den Kopf und irgendwann kehren wir zurück zur Ausgangsposition und merken, er lag ja doch da, vielleicht 10 Zentimeter weiter rechts als sonst und wir haben ihn nicht gesehen. Oder wir schreiben einen Text, einen Brief, irgendwas Wichtiges, wo wir keine Rechtschreibfehler drin haben wollen und wir lesen und lesen und lesen und suchen. Aber in dem Augenblick, in dem wir es dann ausgedruckt haben, gucken wir einmal drauf und was sehen wir? Den dicken Rechtschreibfehler. Wir haben diesen blinden Fleck. Also wenigstens im übertragenen Sinne benutzten wir diesen Begriff des blinden Flecks. Das ist, glaube ich, allen von uns bekannt. Einigen von euch ist bekannt, dass dieser blinde Fleck nicht nur im übertragenen Sinne und nicht nur in solchen lustigen Alltagsbeispielen existiert, sondern dass dieser blinde Fleck absolut Realität ist. Du hast einen blinden Fleck. Nein, genau genommen muss ich sagen, du hast zwei blinde Flecken, nämlich in jedem Auge einen. Für die, die das noch nicht wissen, werde ich das jetzt einfach in einem kleinen Experiment mit euch durchspielen. Danach wisst ihr es alle. Und die, die es schon kennen, also wenn es euch so geht wie mir, es macht trotzdem immer wieder Spaß, es sich nochmal anzuschauen. Die Bärbel, die Jessi und der Sebastian teilen euch jetzt mal dieses Bild hier aus. Also dieses Bild. Ihr seht also nur ein Kreuz und einen roten Punkt. Und dann haltet ihr das mal so in einfacher Armlänge vor euch hin, so mittig. Diejenigen, die eine Brille brauchen, so Gleitsichtbrillenträger wie ich, man guckt besser mit dem scharfen Teil, sodass man das schön scharf sieht, dann hat man einen besseren Effekt. So, und jetzt wichtig, du schließt jetzt dein linkes Auge und versuchst oder schaust mit dem rechten Auge auf das Kreuz, also so leicht diagonal. Und jetzt führst du langsam diesen Zettel mittig auf deine Nase zu und schaust so im Augenwinkel, bitte immer aufs rechte, aufs Kreuz gucken, auf das linke Kreuz, aber guck im Augenwinkel, was mit dem roten Punkt passiert. Und irgendwann merkst, na, also es ist ungefähr, wenn ihr mal gucken wollt, irgendwo so in der Größenordnung spielt sich das Geschehen nachher ab. Also ein Auge zumachen, diagonal auf das Kreuz schauen und dann heranführen. Und wenn ihr es richtig macht, dann ist der rote Punkt plötzlich weg. Darf ich kurz sehen, bei wem hat es geklappt? Okay, die anderen dürfen den Zettel mit nach Hause nehmen und noch ein bisschen üben. Also, ich weiß nicht, wie euch das geht. Als ich das erste Mal mit meinem blinden Fleck in meinem Auge konfrontiert wurde, das war in der Schule, da weiß ich noch, das hat sich irgendwie nicht gut angefühlt. Irgendwie so ein bisschen blind sein, das hat mich betroffen gemacht. Da gibt es wirklich in meinem Auge einen Bereich, der ist blind, der sieht nicht. Und das ist völlig normal. Da ist nichts kaputt. Wir werden das nachher noch genauer uns anschauen. Nun, ihr ahnt schon, wenn ich jetzt hier eine Predigt halte, es geht mir nicht darum, euch Nachhilfe oder nicht allein euch irgendwelche Erkenntnisse in Biologie zu geben, sondern diese Erkenntnis mit unserem blinden Fleck beschränkt sich ja nicht nur auf unser natürliches Sehen, sondern es hat auch mit unserem geistlichen Sehen oder mit unseren geistlichen Augen zu tun. Es gilt in gleicher Weise für unsere Sehfähigkeit, geistliche Wahrheiten und geistliche Wirklichkeiten vollständig zu erfassen. Wir müssen damit rechnen, dass wir einen blinden Fleck haben. Jeder von uns. Die Bibel ist voll mit Berichten von Menschen und ihren blinden Flecken. Da waren Menschen blind für ihre eigene Schuld, ihre eigenen Fehler, ihre eigene Sünde. Ein eindrückliches Beispiel für mich ist der König David. David, der zunächst mit der Bathseba, der Frau eines seiner treuesten Soldaten, die Ehe brach, dann ihren Mann umbringen ließ, um die Sache zu vertuschen, und trotz dieser massiven Schuld in seinem Leben blind ist, blind für das, was er getan hat. Erst als der Prophet Nathan ihm eine Geschichte erzählt, gehen ihm die Augen auf. Und er sieht auf einmal mit Entsetzen das gesamte Ausmaß seiner Verbrechen. Natürlich, so drastisch haben die wenigsten oder wahrscheinlich keiner von uns das erlebt. Aber in kleineren Bereichen, denke ich, hat jeder von uns schon mal die Erfahrung gemacht, dass...
Aufgrund eines technischen Fehlers wurde die Aufnahme der Predigt an dieser Stelle leider für 2 bis 3 Minuten unterbrochen. Gegebenenfalls wird diese Predigt in einer Woche vollständig erneut hochgeladen. Ich bitte um Ihr Verständnis. Vielen Dank.
Er wurde in Bethlehem geboren, von einer Jungfrau. Er war in Ägypten, wurde von dort zurück nach Israel gerufen. Er machte Blinde sehend, Lahme gehend, Aussätzige rein. Er hatte Macht über Dämonen und Naturgewalte und vieles, vieles mehr. Und doch konnten die meisten Juden ihn nicht als ihren Messias erkennen. Sie hatten einen blinden Fleck. Ein anderes Beispiel ist die Blindheit der ersten Christen, als es um die Frage ging, ob das Evangelium auch den nichtjüdischen Völkern gepredigt werden könne. Jesus hatte ihnen schon früh gesagt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Nach seiner Auferstehung gibt er ihnen die Anweisung, darum geht zu allen Völkern und macht zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und es scheint dann auch, dass an Pfingsten Petrus und die Jünger begriffen hätten, worum es geht. Denn Petrus erklärt, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde, dem Volk das Geschehen, das, was sie dort gesehen und erlebt haben. Ich will euch erklären, was hier geschieht. Es ist das, was Gott durch den Propheten Joel gesagt hat. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen, spricht Gott. Okay, jetzt haben wir nochmal die Verse an der Wand. Also erstens, so hat Gott die Welt geliebt, die ganze Welt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das schließt alle Menschen ein, nicht nur das Volk Israel. Darum geht hinzu allen Völkern, ausdrücklich alle Völker, nicht nur das Volk Israel. Und Petrus sagt, ja, der Geist wurde ausgegossen auf alle Menschen, alles Fleisch, kein Ansehen der Personen. Man sollte denken, alles klar. Aber wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen und kommen an das Kapitel 10, dann merken wir, wie schwer sich der Petrus getan hat, als es dann konkret wurde und er konkret den Auftrag bekam, zu einem Nichtjuden in sein Haus zu gehen, zu diesem Hauptmann Cornelius. Und es brauchte alles Eingreifen Gottes, ein Engel, eine Vision vom Himmel, Koordinieren von Dingen, die zur rechten Zeit irgendwie am richtigen Ort sich ereignet haben. Lest die Geschichte mal nach, es ist wirklich beeindruckend. Und dann war der Petrus immer noch nicht überzeugt. Er ist erst mal mitgegangen. Aber als er anfing zu reden und als der Heilige Geist auf die Leute gefallen ist, dann dämmert es ihm und er sagt, jetzt begreife ich, wie wahr es ist, dass Gott nicht bestimmte Menschen anderen vorzieht. Er nimmt aus jedem Volk alle an, die in Ehrfurcht vor ihrem Leben und seinen Willen tun. Wir könnten uns noch viele Beispiele anschauen, aber ich denke, die beiden genannten geben uns schon einen guten Eindruck davon, wie massiv unser blinder Fleck sein kann und wie verheerend er sich auswirken kann, wenn wir ihn leugnen. Nun, es ist relativ leicht zuzuschauen und den blinden Fleck von anderen zu betrachten. Es ist auch verhältnismäßig einfach, so im Allgemeinen zuzustimmen, dass auch ich einen blinden Fleck habe. Wenn es dann aber um konkrete Erkenntnisfragen geht, wird mitunter schnell deutlich, dass wir in dieser Frage, in dieser konkreten, die es gerade zu besprechen gibt, einen blinden Fleck unsererseits mit Sicherheit ausschließen können, weil hier ist es ja offensichtlich, dass der blinde Fleck bei dem zu sehen ist oder bei dem liegt, der eine andere Position vertritt als unsere. Es ist ja gut, eigene Standpunkte zu haben, eigene Erkenntnis zu gewinnen und diese auch begründen und verteidigen zu können. Aber sind wir uns bewusst, dass auch dort, wo die Dinge für uns ganz klar und offensichtlich sind, dennoch wenigstens die Möglichkeit besteht, dass wir einen Teil der Wirklichkeit noch nicht sehen? Dass wir einen blinden Fleck haben. Ich möchte uns heute Morgen einfach dafür sensibilisieren, dass wir einen blinden Fleck haben. Und dafür gibt es verschiedene Ursachen und Gründe. Drei möchte ich heute Morgen mit euch genauer anschauen und vor allem auch darüber nachdenken, was wir tun können, um dieses Handicap, diese Behinderung so gut wie möglich zu kompensieren, also auszugleichen. Die erste Ursache, warum haben wir einen blinden Fleck? Es ist die Art und Weise, wie wir gemacht sind. Unser kleines Experiment am Anfang weist uns schon darauf hin, wo diese Ursache liegt. Sie ist schöpfungsbedingt. Anhänger einer atheistischen Evolutionstheorie sehen darin geradezu den Beweis, dass unser Auge kein Produkt eines genialen Schöpfers sein kann. Ein wirklich weiser und genialer Schöpfer, so ihr Argument, hätte nie solch einen Pfusch abgeliefert. Das könnt ihr nachlesen. Aber seien wir vorsichtig. Ein Blick in das Auge und ein Studium seiner Funktion lässt uns staunen und den Atem anhalten. Wir könnten leicht den ganzen Vormittag damit zubringen, aber ich möchte uns auf das konzentrieren, was für unser Thema heute Morgen wichtig ist. Das Bild, das wir sehen, entsteht aus dem Zusammenwirken von etwa 127 Millionen Sehzellen. Jede Zelle empfängt eine Lichtinformation über Helligkeit und Farbwerte. Dieses Signal wird in einen elektrischen Impuls umgewandelt und über Nervenfasern aus dem Auge ins Gehirn geleitet. Und dieses rechnet die elektrischen Signale in einen Sinneseindruck um, den wir schließlich als Bild wahrnehmen. Das ist unglaublich genial. Und wie dieser Eindruck im Gehirn entsteht, weiß bis heute niemand. 127 Millionen Sehzellen erfordern damit auch die gleiche, schier unvorstellbar große Zahl an Nervenfasern, also so eine Art Kabel, die das Signal von der Zelle zum Gehirn transportieren. Und diese Fasern werden an einem Punkt auf der Netzhaut, dem sogenannten Sehnerv, gebündelt, der das Auge dann wiederum mit dem Gehirn verbindet. Wie groß schätzt ihr nun diesen Fleck, an dem 127 Millionen Kabel zusammenkommen? 127 Millionen. Also die Elektriker unter uns wissen, wie groß das Bündel schon wird, wenn man 3 oder 4 Kabel hat mitunter. Naja, es sind tatsächlich nicht mehr als ein halber Zentimeter im Durchmesser. Unglaublich. Aber an diesem Punkt, oder besser gesagt auf dieser Fläche, wo all diese Nervenfasern zusammenkommen, dort sind keine Sehzellen. Das heißt, Licht, das auf diesen Bereich fällt, wird vom Auge nicht erfasst. Das ist dieser Bereich hier, den ihr hier seht. Dort ist der blinde Fleck. Dort, wo der Sehnerv weggeht. Warum ist den meisten von uns diese Einschränkung noch nie aufgefallen? Warum hast du das noch nicht gemerkt? Naja, genau, wir haben zwei Augen. Und der Teil des Bildes, den das linke Auge nicht erfassen kann, wird vom rechten Auge wahrgenommen und das Gleiche gilt natürlich umgekehrt. Unsere Augen sind also vom Schöpfer auf Ergänzung angelegt worden. Und was für unsere Augen gilt, das gilt in gleicher Weise auch für uns. Paulus weist uns immer wieder darauf hin, dass wir in unserem Erkennen von anderen Christen abhängig sind. Deshalb hat Gott der Gemeinde verschiedene Gaben gegeben, die zusammenwirken sollen und zusammenwirken müssen, damit rechte Erkenntnis entstehen kann. So schreibt der Paulus zum Beispiel in Epheser 4, in Epheser 4. Okay. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen. Unser Auge mit seinem blinden Fleck erinnert uns daran, dass Gott uns Menschen so geschaffen hat, dass wir auf die Ergänzung durch andere Menschen angewiesen sind. Doch auch hier gilt, die allgemeine Aussage bejahen wir vielleicht gern. Doch wenn dann in einer konkreten Lehrfrage jemand zu uns kommt und sagt, ich sehe was, was du nicht siehst, dann finden wir das sehr schnell gar nicht mehr lustig. Und dann können die Reaktionen sehr heftig werden, sehr emotional. Erinnert euch mal an den Petrus, dessen Reise haben wir ja ebenso in kurzen Schritten bis zu dem Cornelius nachgefolgt. Der kam dann von dem Cornelius zurück nach Jerusalem. Und was ist ihm begegnet? Heftige Reaktionen. Als dann Petrus nach Jerusalem kam, stritten die Verfechter der Beschneidung mit ihm. Du bist bei unbeschnittenen Leuten eingekehrt und hast sogar mit ihnen gegessen, hielten sie ihm vor. Nimm das mal wahr, das ist eine normale Reaktion in der Gemeinde, wenn einer etwas sieht, was die anderen noch nicht sehen können. Aber ich bin so dankbar, dass nach den Versen 2 und 3 die Verse 4 bis 18 folgen. Die Juden setzten sich nämlich mit Petrus gemeinsam an einen Tisch und ließen sich erzählen, was er gesehen und was er erlebt hat. Sie erlauben ihm, ihrem blinden Fleck aufzuhelfen, ihn zu überwinden. Und so entsteht das neue, größere Bild der Wahrheit und des Willens Gottes. Und ich finde das so schön, wie dieser Konflikt ausgeht, nämlich mit Vers 18. Als sie das gehört hatten, beruhigten sie sich. Sie priesen Gott und sagten, Gott hat also auch den Nichtjuden die Umkehr zum Leben ermöglicht. Ich finde es so wertvoll, dass uns die Bibel immer wieder von solchen Situationen berichtet, wo die Geschwister um eine gemeinsame Erkenntnis ringen mussten. Paulus und Barnabas stritten einige Kapitel später, Kapitel 15, mit den Juden in Jerusalem um die Frage, ob die Nichtjuden jetzt eventuell dann aber wenigstens noch beschnitten werden müssten und das Gesetz des Mose halten. Paulus kritisiert Petrus, weil sich dieser von den unbeschnittenen Christen zurückzog aus Angst vor den Juden. Paulus und Barnabas stritten miteinander, ob es richtig ist, den Johannes Markus auf die zweite Missionsreise mitzunehmen. Und hier hat es zunächst kein Happy End gegeben. Da muss man lange warten, bis man sieht, dass der Paulus seinen Frieden mit dem Johannes Markus gemacht hat. Das Ringen um die richtige Erkenntnis, den richtigen Standpunkt, der Austausch von Argumenten und Sichtweisen ist also etwas vollkommen Biblisches. Er ist notwendig, weil jeder von uns einen blinden Fleck hat. Und nur im Austausch mit anderen können wir diesen blinden Fleck erkennen und dann auch überwinden. Es ließ sich hier noch vieles sagen, aber wir haben noch zwei weitere Ursachen und ich komme zur zweiten, die Art und Weise, wie wir auf Dinge schauen. Auch das haben wir schon in diesem ersten Experiment gemerkt. Ob wir jetzt den roten Punkt sehen oder nicht, hängt davon ab, aus welchem Blick und in welche Entfernung wir das Ganze einstellen. Aber wenn die Bilder komplexer werden, also nicht nur aus einem roten Punkt und einem Kreuz bestehen, dann hängt das, was wir sehen, auch ab von unserer Persönlichkeit, von unserer Kultur, von unserer Erziehung, unserem Geschlecht, unserem Alter, unserer Vorbildung, was auch immer. Naja, das kann man so leicht sagen, ne? Und so leicht in den Raum stellen. Auch das, denke ich, machen wir lieber in einem kleinen Experiment klar, dass ihr auch besser versteht, was ich meine. Ich werde euch jetzt gleich ein Bild zeigen und stelle die einfache Frage, was siehst du? Und wichtig ist, bitte nicht die Antwort reinrufen und auch noch nicht mit dem Nachbarn darüber reden oder sich austauschen. Es ist wichtig, dass jeder einfach mal unbeeinflusst selbst vielleicht eine Minute gucken kann, was er sieht. Was siehst du? Okay, also ich denke, wer hat noch gar nichts gesehen, noch nichts interpretieren können? Gut, also jeder hat irgendwas gesehen. Was siehst du? Naja, wer sieht ein Bild? Darf ich mal fragen, wer sieht ein Bild? Ja, Daniele, was siehst du? Okay, wer sieht auch eine junge Frau? Okay, wer sieht was anderes als eine junge Frau? Jessi? Eine alte Frau. Ja, also in diesem Bild ist beides vorhanden. Da ist eine junge Frau und eine alte Frau. Und was man sieht, kommt ein Stück weit darauf an. Keine Ahnung, das kann ich dir jetzt nicht beschreiben, woran das liegt. Deswegen habe ich das so eben versucht, allgemein zu formulieren, dass jeder hat einen anderen Blick auf dieses Bild. Manche sehen das eine, andere das andere und einige von euch beides. Was aber, sind wir ehrlich, vor allem daran liegt, dass die meisten das Bild schon kennen, weil das ist relativ populär. Aber nehmen wir mal an, die Petra konnte nur die alte Frau sehen und die Edith konnte nur die junge Frau sehen. Wenn die beiden sich nun zusammensetzen und anfangen, sich auszutauschen, was sie sehen und was sie wie interpretieren, dann können sie sich gegenseitig helfen, das zu sehen, was sie selbst nicht sehen können. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Ne, man sagt, oh, guck mal, da ist das Ohr, da ist das Auge, da ist die Nase, jetzt sehe ich die junge Frau. Oder, pass auf, nee, das ist das Auge, das ist die Nase und das ist der Mund. Ah, sehr schön. Genau darum geht's. Genau darum geht's. Seht ihr? Genau darum geht's. Ja, und mit manchen Bibeltexten geht es uns genauso wie mit diesem Bild. Je nach Prägung, Denkweise, Grundvorstellung lesen zwei Christen ein und denselben Bibeltext und kommen dennoch zu völlig verschiedenen Ergebnissen. Oft sieht jeder von beiden nur sein Bild, nicht jedoch das, was der andere sieht. Aber in solchen Situationen liegt immer die Chance, mehr zu entdecken, den eigenen blinden Fleck zu überwinden und einen besseren Eindruck von dem gesamten Bild und der gesamten Fülle des Bildes zu erlangen. Derek Burnside, der Name ist nicht wichtig, ich sage das nur für die, die sonst überlegen, wen meint er. Ein Bibellehrer bei den Fackelträgern war mir da ein eindrückliches Vorbild. Derek ist in einer Gemeinde aufgewachsen, die stark dispensionalistisch geprägt war. Das heißt, von einer Lehre, die sehr betont, dass Gott die Weltgeschichte in bestimmte Zeitalter, Zeitabschnitte eingeteilt hat. Ein Aspekt dieser Lehre war die Annahme, dass mit der Fertigstellung des Neuen Testamentes die besonderen Gaben des Heiligen Geistes wie Heilungen, Prophetien, Sprachengebet und so weiter aufgehört haben. Wem ist diese Prägung wenigstens bekannt von euch? Wer hat davon schon mal gehört? Oh, hätte ich jetzt gedacht, dass das mehr sind. Also es ist relativ populär in bestimmten freikirchlichen Gemeindegruppierungen. Mit dieser Prägung war er groß geworden. Wenn er in der Bibel etwas von Heilungen oder vom übernatürlichen Wirken des Heiligen Geistes gelesen hat, dann sah er darin nur eine geschichtliche Beschreibung dieses bestimmten Zeitalters. Er konnte in diesen Bibelpassagen keinen Bezug zu seinem eigenen Leben, zu seinem Alltag oder zu seiner Beziehung zu Gott sehen. Und dann ist er anderen Christen begegnet, die in diesen Stellen viel mehr sehen konnten als er. Und anstatt ihnen den Rücken zu kehren, hat er sich mit ihnen zusammengesetzt und sich von ihnen erklären lassen, wie sie diese Bibelstellen sehen und wie sie zu dieser Sichtweise kamen. Sie haben ihm dann nicht nur von der Art erzählt, wie sie die Bibel lesen, sondern auch von dem berichtet, was sie mit Gott an konkreten Erfahrungen gemacht haben und wie sie den Heiligen Geist erlebt haben. Und er stellte fest, dass diese Menschen die Bibel mindestens so ernst genommen haben wie er selbst. Aber dass sie in bestimmten Passagen etwas sahen, was er und was auch seine Gemeinde nicht sehen konnten, wofür sie blind waren. Das für mich Beeindruckende ist, dass nicht nur er als Einzelperson seinen blinden Fleck an dieser Stelle erkannte, sondern mit ihm die gesamte Gemeindeleitung, der er damals schon angehörte. Sie erlaubten Gott durch seinen Heiligen Geist ihren blinden Fleck zu überwinden. Und als Folge davon hat die ganze Gemeinde ihre Lehre über den Heiligen Geist erneuert. Und als ich dieses Zeugnis das erste Mal hörte, das hat mich tief beeindruckt. Ich habe mich nämlich gefragt, ob ich persönlich bereit wäre, eine Lehrposition in einer so grundlegenden Frage, von der ich seit Jahrzehnten überzeugt bin, so offen und bereit, nochmal neu an der Schrift zu prüfen. Aber noch mehr habe ich mich gefragt, ob ich den Mut hätte zuzugeben, dass ich 20, 30, 40 Jahre in meinem Verständnis falsch gelegen habe. Und tief in meinem Herzen wusste ich, dass ich diesen Mut nicht habe. Aber das Schöne ist, dass wir mit unserem Mangel immer zu Gott kommen dürfen, sowohl mit unserem Mangel an Erkenntnis, aber auch mit unserem Mangel an Mut, Fehler einzugestehen und uns von Gott und Menschen korrigieren zu lassen. Und auch hier könnten wir noch manches sagen, aber die Zeit läuft und wir haben noch eine dritte Ursache, die wir uns anschauen wollen. Ups. Drittens, die Art und Weise, wie wir nicht auf Dinge schauen. Jeder von uns, der den Führerschein besitzt, kennt die Erfahrung, dass er vornehmlich auf der Autobahn in den linken Außenspiegel schaut, dann in den Mittelspiegel schaut, in beiden Spiegeln den Eindruck gewinnt, die Überholspur ist frei, es ist kein Auto da, ich kann überholen. Doch noch bevor du den Blinker setzen kannst, macht es plötzlich zum, und da kommt ein Auto aus dem Nichts. Und du fragst dich, wo kam dieses Auto her? Das war nicht da, weder links, also weder im Außenspiegel noch im Innenspiegel. Naja, ihr wisst es, als gute Fahrschüler hat euer Fahrlehrer euch das erklärt. Dieses Auto war im sogenannten toten Winkel. Wir sehen das hier recht schön dargestellt. Der blaue Bereich, das ist das, was der Innenspiegel zeigt. Der grüne Bereich, das, was der Außenspiegel zeigt. Der graue Bereich ist das, was wir mit unseren Augen direkt nach vorne wahrnehmen können. Aber dieser rote Bereich ist ein toter Winkel. Der tote Winkel entsteht dadurch, wie wir nicht auf die Straße geschaut haben. Wir haben in den Außenspiegel geschaut, wir haben in den Innenspiegel geschaut, aber wir haben nicht oder wenigstens noch nicht über die linke Schulter geschaut, wie das jeder Fahrlehrer seinen Schülern immer wieder einbläut. Und in unserem geistlichen Leben können wir dieselbe Beobachtung machen. Die Art und Weise, wie wir auf bestimmte Fragestellungen nicht schauen, lässt mehr oder weniger große tote Winkel entstehen. Ich möchte das an einem Beispiel erklären, das für mich an der Stelle sehr, sehr eindrücklich ist. In Europa und Amerika war bis ins 17. und 18. Jahrhundert Sklaverei völlig normal, völlig selbstverständlich. Niemand hat sich darüber Gedanken gemacht, außer den Betroffenen natürlich. Sklaverei war von Christen biblisch begründet und gerechtfertigt. Warum? Naja, weil die Christen sich bei der Frage nach der Sklaverei nur auf die Bibelstellen konzentriert haben, die von Sklaverei gesprochen haben. Im Bild, sag ich mal, in den Außenspiegel und in den Innenspiegel. Im 18. und 19. Jahrhundert standen dann wiederum Christen auf und stellten sich vehement gegen die Sklaverei. Wie kam es zu diesem Sinneswandel unter den Christen? Wikipedia schreibt dazu: Im Kampf gegen Sklaverei und Sklavenhandel spielten aufklärerische Ideen zwar eine gewisse Rolle. Wichtiger war jedoch, dass sich im Pietismus und in der evangelischen Mission im 18. und 19. Jahrhundert die Auffassung durchsetzte, dass ein Verständnis des Menschen als Kind Gottes nicht mit der Sklaverei vereinbar sei. Diese Christen sahen Sklaven nicht mehr zuerst als Sklaven an, sondern als Menschen, die dazu berufen waren, Kinder Gottes zu werden. Und wenn wir uns anschauen, wie Gott seine Kinder liebt, wie er für sie sorgt, wie er für sie eintritt, wie wertvoll und kostbar sie ihm sind, dann verbietet sich irgendwann jeder Gedanke an Sklaverei, an Ausbeutung und Unterdrückung dieser Menschen. Das war der Blick über die linke Schulter. Aber das war über Jahrhunderte hinweg für Christen ein toter Winkel, entstanden durch die Art und Weise, wie sie nicht hingeschaut haben. Es war die ganze Zeit da. Es war nicht neu. Wenn wir wissen wollen, was die Bibel zu einem bestimmten Thema lehrt, ist es also ein wichtiger Schritt, dass wir uns die Frage stellen: Gibt es noch eine andere Perspektive? Gibt es noch einen anderen Blickwinkel, aus dem wir auf die Fragestellung blicken können? Je mehr Perspektiven wir einnehmen können, desto kleiner wird unser toter Winkel, desto geringer werden die Auswirkungen unseres blinden Flecks. Das waren die drei Ursachen für den blinden Fleck, und ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen, worum es mir heute Morgen ging. Wir haben alle einen blinden Fleck. Das heißt, es gibt einen Teil der Wirklichkeit, den wir nicht sehen. Dieser blinde Fleck ist schöpfungsbedingt, er ist kein Mangel oder Makel. Er zeigt uns nur, dass wir auf Ergänzung hin geschaffen wurden. Unser blinder Fleck entsteht durch die Art und Weise, wie wir auf Dinge schauen. Und was wir sehen, ist durch viele Faktoren bestimmt, die einfach zu unserer Persönlichkeit, zu unserer Prägung, zu unserer Kultur gehören. Und drittens, unser blinder Fleck entsteht durch die Art und Weise, wie wir nicht auf eine Sache geschaut haben oder schauen. Daher ist es wichtig, immer wieder zu prüfen, ob es nicht auch noch eine andere Perspektive gibt, aus der heraus wir die Fragestellung betrachten können. Es ist also nicht schlimm, dass wir blinde Flecken haben. Gott hat uns viele Möglichkeiten geschenkt, dass es uns trotzdem möglich ist, das ganze Bild, die ganze Wahrheit zu erfassen. Doch das setzt voraus, dass wir uns der Tatsache unseres blinden Flecks stellen und die Hilfen, die Gott uns anbietet, in Anspruch nehmen. Mein Wunsch und mein Gebet ist, dass Gott uns immer wieder neu den Mut schenkt, uns unserem eigenen persönlichen blinden Fleck zu stellen und dort, wo es nötig ist, dazu zu lernen, damit wir sein Ziel für uns erreichen, nämlich dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen und dass wir zu mündigen Christen heranreifen. Amen.